Lernen vom Gebet der ersten Christen, auch das hörten wir in der Moderation. Von wem haben wir eigentlich beten gelernt? Wenn ihr mal in eure Biografien, eure Lebensgeschichte hineinschaut, wer hat euch das Beten gelehrt? Vielleicht war es die Großmutter oder der Vater. Oder vielleicht seid ihr auch erst in jungen Jahren zum Glauben gekommen oder später mit 50 und ihr habt es im Hauskreis gelernt. Von wem habt ihr beten gelernt? Genau, ich habe einige Predigten gehalten zum Vaterunser vor einigen Monaten, habe viel Rückmeldungen bekommen. Das Vaterunser ist ja ein Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Nicht, dass wir es jeden Sonntag sprechen, das ist sicherlich nicht verkehrt. Aber Jesus wollte, dass wir am Vaterunser lernen, wie man betet, was wichtig ist beim Gebet. Und ich möchte heute mit euch ein Gebet der ersten Christen anschauen und schauen, was lernen wir von diesem Gebet der ersten Christen. Das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes und ich möchte gerne den Text lesen aus Apostelgeschichte 4. Teilweise ist es vielleicht mitzuverfolgen. Kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten, was ihnen die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Da beteten sie gemeinsam zu Gott: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen, dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er erwählt und eingesetzt hat. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du als Retter zu uns gesandt hast. Doch sie erfüllten nur, was du in deiner Macht schon seit langem geplant und beschlossen hattest. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Wir befinden uns in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 4. Die Apostelgeschichte erzählt von der Zeit der ersten Christen. Jesus ist gen Himmel gefahren, der Heilige Geist wurde ausgegossen und jetzt beginnen die ersten Gemeinden sich zu gründen und das war schon eine schwierige Situation für die ersten Christen. Sie mussten Auseinandersetzungen führen in der Synagoge mit den Juden, mit den Römern und gerade und vor allem in Jerusalem war das Problem besonders groß, denn in Jerusalem lebten die Menschen, waren die Menschen an der Macht, die Jesus gekreuzigt hatten. Ja, und dort in Jerusalem, wo der hohe Priester war und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die den Tod Jesu mit zu verantworten hatten, dort eine Gemeinde zu gründen, war schwierig. Und es gab die Situation, dass Petrus und Johannes einen Menschen geheilt hatten und daraufhin wurden sie vor den Hohen Rat zitiert und es wurde Druck gemacht. Sie sollten nicht mehr von Jesus reden. Aber der Hohe Rat hat nicht getraut, ihnen wirklich Sanktionen aufzuerlegen, sie wirklich zu bestrafen, weil die Menschen waren begeistert. Es war jemand geheilt worden, aber ihnen wurde gedroht, sie sollten nicht mehr von Jesus reden und dann sind sie sozusagen entlassen worden. Das ist sozusagen der Hintergrund unserer Geschichte, unseres Predigtextes. Und hier setzt unser Predigttext ein. Wie geht das Ganze los, der Predigttext? Hier heißt es, nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zur versammelten Gemeinde. Sie berichteten, als die Gemeinde das gehört hatte, wandten sie sich gemeinsam an Gott und beteten. Die Menschen, diese beiden Männer, Petrus und Johannes, suchen die Gemeinschaft, sucht die Gemeinde auf und sie teilen das, was sie an Not haben. Sie teilen ihren Kummer, sie teilen ihre Ängste und ihre Sorgen und dann beten sie. Das ist das Erste, was sie tun. Sie jammern nicht, sie ziehen sich nicht zurück, sie beten. Und beten ist das Thema der heutigen Predigt. Von wem hast du beten gelernt? Wie kann man beten lernen? Beten ist eine riesige Chance. Für viele Menschen ist Beten irgendwie eine Pflichterfüllung, ja, und ich muss leider sagen, gerade auch unsere Gemeinschaftsbewegung, aus der wir kommen, zu der wir gehören, ist manchmal da ein bisschen gesetzlich gewesen, ja, man muss beten und so, wenn man nicht betet, dann ist Gott irgendwie sauer, wenn wir nicht unsere stille Zeit machen. Oft gab es Druck und Gesetzlichkeit, dabei ist das Gebet eine Chance. Im Gebet können wir uns öffnen und können wir uns vor Gott ausrichten. Wir können den kleinen Raum unseres Lebens verlassen. Wir können unser Herz, unser Denken ausrichten auf Gott. Und im Hebräerbrief heißt es, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht vor den Thron der Gnade. Lasst uns zuversichtlich beten, weil wir es mit einem Gott zu tun haben, der gnädig ist, der gütig ist, der uns Gutes will, der uns liebt, und darum dürfen wir mit Zuversicht beten. Dazu sind wir eingeladen. Darum geht es, und das tun sie. Sie gehen in die Gemeinde und die Gemeinde betet. Und jetzt möchte ich gerne in einem Dreischritt mit euch anschauen, was dieses Gebet auszeichnet und was wir von diesem Gebet lernen können für unser Leben. Das erste ist, Gott in den Blick nehmen. Es heißt hier, sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und beteten, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Ich finde es schon unglaublich, wie diese Männer das Gebet beginnen, ja? Sie kommen nicht und sagen erstmal, Gott, uns geht es schlecht und wir haben Angst und wir haben Sorgen, sondern sie richten ihre Blicke auf den Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Und indem sie das tun, wenden sie sich an den Gott, dem alles möglich ist. Sie fokussieren sich auf den Gott, in dessen Hand sie sind. Und das macht ihr Herz weit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass man sich Gottes Schöpferkraft vor Augen hält. Und das ist meine Frage jetzt auch an euch, an mich. Auf was schauen wir in unserem Leben? Was nehmen wir in den Blick? Mit was beschäftigen wir uns, auch in unseren Gebeten? Ist es in erster Linie, dass wir uns mit Defiziten und Problemen und Sorgen orientieren oder dass wir erstmal auf den Gott schauen, der alles in seiner Hand hat? Dass wir erstmal diesen Gott loben und preisen und anbeten. Nicht umsonst beginnt ein christlicher Gottesdienst mit Lobpreis, mit Anbetung. Gott gebührt die Anbetung, ihm gebührt der Lobpreis, aber es ist auch psychologisch für uns hilfreich, wenn wir erstmal auf Gott schauen, wenn wir ihn in den Blick nehmen als den Schöpfer, den Allmächtigen, den, der unser Leben und unser Ergehen, unser Geschick in seiner Hand hat. Und das möchte ich lernen. Natürlich kann ich auch anfangen mit meinen Sorgen. Das ist nicht der Punkt, dass man das nicht darf. Aber ich habe gelernt für mich selbst, wenn ich erstmal den himmlischen Vater in seiner Größe, Güte und Liebe fokussiere, dass ich dann auch meine Sorgen und Nöte anders betrachte. Das ist das Erste, was ich finde, was wir lernen können. Wie geht es weiter? Was können wir noch lernen? Das zweite ist Gott beim Wort nehmen. Die Jerusalemer Gemeinde betet: Es sind doch deine Worte, die unser Vater David gesprochen hat. Und dann zitieren sie relativ lange den Psalm 2. Der Psalm 2 ist jetzt nicht so wichtig, ja, was da drin steht. Es geht einfach darum, dass die Welt feindselig ist. Aber mein Punkt ist ein anderer. Es sind doch deine Worte. Sie halten Gott seine Worte vor. Sie beten vom Wort Gottes her. Sie machen deutlich: Herr, du hast doch gesagt, und bei deinen Worten wollen wir dich jetzt auch ernst nehmen. Und das finde ich wichtig, das finde ich bedeutsam, Gott beim Wort zu nehmen, vom Wort Gottes herzubesen. Das ist verheißungsvoll. Es ist verheißungsvoll, wenn wir ganz frech und kühn und verwegen sagen: Gott, du hast doch gesagt, und jetzt halte dich auch an dein eigenes Wort. Gott die Bibel vorlesen, so könnte man auch sagen. Das tun sie hier. Sie lesen Gott die Bibel vor, nicht weil Gott die Bibel nicht kennt, aber weil sie Gott daran erinnern wollen, was er versprochen hat, und weil sie dann darauf hoffen, dass dann ihr Gebet verheißungsvoll ist. Ich finde, auch in unserem Gemeindeleben gibt es Anliegen, Dinge, wo wir Gott beim Wort nehmen können und sollen, und dann ist unser Gebet verheißungsvoll. 3 kurze Schlaglichter. Das Gebet um Einheit. Ich finde Einheit ganz wichtig. Einheit bedeutet nicht Gleichheit. Einheit bedeutet nicht, dass wir alle das Gleiche denken und tun und dass wir alle auch über Gott gleich denken. Nein, die Vielfalt, die ist ja das, was uns auch ausmacht, ja? Dass wir eine Vielfalt haben in der Gemeinde und dennoch, dass wir eine gemeinsame Mitte haben, dass wir an einem Strang ziehen. Und ich muss einfach mal dieses konkrete Beispiel der Modernisierung sagen. Wir erleben es jetzt seit 14 Monaten, Monat für Monat, ein Gemeindeforum. Danke, dass ihr immer wieder kommt, so zahlreich. Und ich erlebe Einmütigkeit, ich erlebe nicht Gleichheit. Ja, das gibt es unterschiedliche Statements, aber ich erlebe eine Einmütigkeit und eine Einheit. Und wenn wir das mal nicht haben, dann dürfen wir Gott darum bitten, denn es ist Jesu Anliegen. Jesus betet selbst zu seinem Vater und sagt: Vater, ich bitte dich, dass sie eins seien. Er möchte, dass wir als Christen eins sind. Und das erlebe ich auch, das habe ich in der Sommerkirche hier erlebt. 2 Gemeinden, die auch unterschiedlich sind. Wir haben eine Einheit gespürt, und damit können wir Gott, das sollten wir vor Gott bringen. Gebet um Mission. Mission ist ein Wort, das verbrannt ist bei vielen Menschen, das weiß ich, aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Vorstellungen, wie es nicht sein soll. Es geht ganz einfach darum, dass wir Menschen zum Glauben einladen wollen, und das tun wir. Unsere beiden großen Bereiche, Kirche Kunderbund, Arbeit mit Familien und Kindern, und unsere mannigfaltige Seniorenarbeit, es geht in beiden Bereichen um Mission, es geht um missionarische Arbeit, dass Menschen zum Glauben kommen. Und auch da können wir Gott beim Wort nehmen und können sagen: Gott, du hast gesagt. Gott will, dass allen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott, wenn dir etwas daran liegt, dass die Familien und Kinder in Uetersen geholfen werden, dass sie dich kennenlernen, dann segne unsere Arbeit bei Kirche Kunderbund. Dann gib uns Inspiration. Du selbst hast es gesagt, und wir wollen dich beim Wort nehmen. So kann man das genauso auch im Blick auf die Seniorenarbeit tun. Und im Blick auf den Heiligen Geist ist es genauso, dass wir um den Heiligen Geist bitten. Ja, Paulus sagt, Gott möchte euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und wenn er das tun will, dann können wir auch beten und können sagen: Herr, erfüll du mich, du hast es doch gesagt. Also ich denke, der Punkt ist klar: Gott beim Wort nehmen, ihm die Bibel vorlesen und kühn und frech sagen: Herr, deine Worte, halte dich dran. Hat auch Mose so gemacht, ne? Mose sagte auch: Gott, denk doch mal an den Bund, den du mit Abraham geschlossen hast. Wir fassen zusammen: Das erste war, was wir lernen können, der Blick auf die Größe Gottes, das macht Mut. Das zweite war, der Blick auf das Wort Gottes, das macht Mut. Aber worum genau beten Sie? Was ist nun Ihr zentrales Gebetsanliegen? Nun könnte man auch hier denken, dass sie darum beten, dass sie beschützt werden, ja, dass sie nicht verfolgt werden, dass es ihnen nicht ans Leben geht, dass sie mehr Ruhe erleben, dass Gott sie bewahrt. Aber das ist gerade nicht ihr Gebetsanliegen. Ihr Gebetsanliegen, und das ist mein dritter Punkt, Gottes Anliegen wichtig nehmen. Hier heißt es, und nun, Herr, hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Natürlich dürfen wir Gott unsere Ängste sagen. Natürlich können wir ihm sagen, was uns bekümmert von unseren Krisen, von unseren Nöten und unseren Sorgen. Aber hier lernen wir, dass die Gemeinde erstmal Gottes Anliegen im Blick hat. Und Gottes Anliegen ist es, dass das Evangelium bezeugt wird. Und das ist hier deren Fokus. Ja, die sagen nicht, Herr, wir haben Angst, sondern sie sagen, wir wollen Freimut, um dein Wort zu verkündigen. Und das stellt auch mein Gebetsleben in Frage. Ja? Für was bete ich zuerst? Was habe ich im Blick? Und wir sehen am Vaterunser, ne? Ganz am Anfang heißt es, dein Reich komme. Oder Jesus sagt in Johannes 6, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist Gottes Anliegen. Und ich möchte von der Gemeinde in Jerusalem lernen, Gottes Anliegen wichtig zu nehmen. Gott antwortet. Die Städte bebt als Zeichen der Gegenwart Gottes. Alle werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und treten selbstbewusst und tapfer auf. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Eigentlich würde ich jetzt gerne mal mit euch darüber reden, von wem ihr beten gelernt habt, aber wir feiern ja noch Abendmahl und die Runde ist dann doch vielleicht ein bisschen zu groß. Vielleicht könnt ihr nachher draußen nochmal darüber sprechen, von wem ihr beten gelernt habt. Ich finde, das Beten kann man lernen von Jesus im Vaterunser und man kann es auch lernen von anderen Menschen. Zum Beispiel von der Urgemeinde. Es gibt auch noch andere Gebete in der Bibel, von denen wir beten lernen können. Und vielleicht sind diese drei Punkte etwas auch für euer Gebetsleben. Amen.